Deutschlandfunk Kultur heute.
Müssen die Theater- und Konzertsäle, die Kinos und die Museen sich Sorgen um die Zukunft machen? Diese Frage stellt sich angesichts Zuschauerschwund und mit Blick auf einen Herbst und Winter, der von der Frage nach Energiekosten und neuen Infektionswellen geprägt sein könnte. Vielleicht aber müssen sich die Häuser und Veranstalter auch um ein Publikum bemühen, das sonst oft vernachlässigt wird. Wie Inklusion am Theater funktionieren kann, dazu gleich mehr. Außerdem, die Goethe-Medaillen wurden heute verliehen. Wir stellen Ihnen einen der Preisträger und Preisträgerinnen vor. Und wir schauen auf eine Ausstellung in Potsdam, die die Rolle der Frauen in der friedlichen Revolution beleuchtet. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Noch bis zum 18. September findet die Ruhr-Triennale statt. Das Theater-, Musik- und Kunstfestival, das leerstehende Industriehallen im Ruhrgebiet als Spielorte besetzt. Eine Praxis, die schon vor der Gründung der Ruhr-Triennale begonnen hat, den Strukturwandel auch durch Kultur sichtbar zu machen. Die derzeitige Festivalleiterin Barbara Frey hat allerdings auch diverse Nebenschauplätze geschaffen. Installationen, Rundgänge, Fahrradtouren, Filmkunstwerke. Dorothea Markus hat sich auf diese Zwischenwege in Essen, Duisburg und Bochum begeben.
Kaum aus dem Bochumer Hauptbahnhof herausgetreten, fällt der Blick auf eine gelbe Litfaßsäule mit QR-Code.
Bist du bereit mitzukommen? Auf die Reise ins Abseits? Ins Backstage der Stadt? Auf ihre Neben- und Hinterbühnen?
Unter Kopfhörern schickt das Kollektiv Teheran Republic den Ruhrtriennalen Pilger auf die betonierte Hinterseite des Bahnhofs, auf den Audiowalk Inside Out, der an eine Schnitzeljagd erinnert und die Wahrnehmung auf Abseitiges lenkt. Was ist das für eine Firma, die den Imperativ Lüg auf ihr Haus montiert? Warum begrenzen absurde Betonpoller den Stadtraum? Ist die graffiti-besprühte Fußgängerunterführung nicht eine Art von Jenseitserfahrung?
An der Form der Stadt können wir lesen, für wen sie gedacht ist und für wen nicht. An den Dingen lesen wir ihre Idee.
7 Hörtracks kreieren einen verschlungenen 90-minütigen Weg zur Jahrhunderthalle, der sonst eine Viertelstunde dauert. Sie führen auf Schleichwege, Spielplätze, Bahngleise, bringen poetischen Glitzer in die blicklose Routine des Alltags, stellen Raumanordnungen in Frage, die man sonst eher nicht bemerkt. Die 8 Wege des Kunstfestivals Ruhrtriennale sind eine inspirierende Erfindung der Intendantin Barbara Frey. Man kann mit den Audiotracks Fahrrad und Bahn fahren, zwischen Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und eben Bochum wandeln. Bis man meist in der Pappelwaldkantine vor der Jahrhunderthalle ankommt, ein lauschiges Café unter Bäumen mit Liegen und Spieltischen. Auch ein anderes Café, das Stü 33 in Bochum, steht sonst nicht im Hauptfokus der Kunstwelt. Doch nun ist angerichtet zur intimen Revolution, einem Langzeit-Interview-Projekt von Anna Pabst und Mats Staub. In Zweierpaaren werden wir an feingedeckte Tische geführt und dürfen wählen zwischen Menüs exzellenter Weine und intimen sexuellen Bekenntnissen. Dann setzen wir Kopfhörer auf.
Mir ist im Jahr 2013 irgendwie etwas Seltsames passiert. Ich habe ein Foto gesehen von so einer Bondage-Geschichte. Also so einer Bondage-Geschichte mit Hängung. Ich habe das gesehen und habe gedacht, das will ich. Warum will ich das eigentlich? Und wo kriege ich das her?
Ein Schauspieler liest vor, wie Michael im Interview erzählt, dass er einmal alle 2 Monate zur sexuellen Bondage-Behandlung geht, wie er sich trotz seiner spastischen Lähmung sexuell definiert und auslebt. Aber wir hören auch von der Ehefrau, die eine Zweitbeziehung hat, von der 70-Jährigen, die sich sexuell neu entdeckt. Davor sagt uns eine Soziologin, wie befreiend es sein könnte, alle Bedürfnisse zu formulieren und zu leben. Und dass Kommunikation darüber erlernbar ist. Und doch kollidiert das edle Weinbar-Ambiente irgendwie mit den existenziellen Erfahrungen, die hier kredenzt werden. Irgendwie kommt man sich voyeuristisch vor, bieder lauschend an der gestärkten Tischdecke zu sitzen. Und doch könnten diese gehörten Grenzerfahrungen vielleicht sogar gestörte Paare wieder zum Sprechen bringen. Kunst als Hilfsangebot.
It's yours! Take it! It's yours!
Aber ob sie auch helfen kann, den Kapitalismus zu überwinden? In der gewaltigen Filminstallation Euphoria des Münchner Künstlers Julian Rosefeld auf Park Zollverein soll es auf Großbildschirmen versucht werden. Geldscheine werden aus Kreditkarten gezaubert, überwuchern den Schalterraum einer Bank, ersticken alles, wie im Märchen vom süßen Brei.
Growth. It's great to watch children grow or to watch a tree grow, but all growth comes to an end.
Euphoria handelt von ökonomischen Theorien, von der Macht des Wachstumsglaubens, der bald die Erde zerstört. Auf Bildschirmen geht es auf eine surreale, albtraumhafte Reise. Um den Saal läuft eine Art Fries aus lebensgroßen Menschenprojektionen, die singend warnen und erklären wie ein antiker Chor. Und immer wieder hält die Kamera auch vor einer Gruppe von echten New Yorker Obdachlosen, vor einem Feuer, die miteinander die Wirtschaftstheorie von Adam Smith diskutieren. Genau jene, die sie letztlich aus der Gesellschaft ausgestoßen hat.
Holy shit! This is the way the world ends.
Und irgendwie spiegelt sich diese Kapitalismuskritik dann in den seltsam tanzenden Baggern vor der Jahrhunderthalle, The Hubble, die von einer Endzeit erzählen, in denen wir aus dem Hamsterrad ausgestiegen sind. Es gibt also vieles zu entdecken in den Zwischenräumen der Zechen. Sie machen das Hochkulturfestival auf niederschwellige Weise zum Gesamtkunstwerk.
Tanzende Bagger und Unterführungen als Jenseitserfahrung. Dorothea Markus war auf den Nebenschauplätzen der Ruhrtriennale unterwegs. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Versuche, Inklusion in den verschiedenen Kultursparten möglich zu machen. Im Museum zum Beispiel durch Tastobjekte für Blinde, bei Konzerten, in denen es für alle stockfinster ist, oder bei Orchesterabenden für Gehörlose. Auch an den Theaterbühnen überlegt man seit Jahren, wie Inklusion gelingen kann. Und angesichts des gerade viel beklagten Publikumsschwundes ist die Frage vielleicht umso wichtiger, welches Publikum eigentlich angesprochen werden soll und wie es sich mit der Abbildung von Diversität auch auf der Bühne verhält. Das Klabautertheater in Hamburg praktiziert genau das schon seit einigen Jahren. Das Ensemble besteht zurzeit aus 12 Schauspielerinnen und Schauspielern. Was Sie über Ihr Theater denken?
Ich finde es schade, dass die Leute es immer so ansehen, als wäre es ein besonderes Theater. Das finde ich schade, aber für mich ist es ein ganz normales Theater.
Ja, ich möchte irgendwie, wäre es mein Wunsch, dass Schauspieler mit Handicaps ernster genommen werden. Also damit man weiß, dass sie da sind und das sind auch Künstler und sie sind eine Bereicherung und kein Hindernis.
Leiterin des Klabautertheaters ist Karin Nissen-Riswani, die auch an der Theaterakademie und der Universität Hamburg unterrichtet. Ich habe sie gefragt, ob sie es auch schade findet, dass das Klabautertheater als ein besonderes Theater betrachtet wird.
Ich finde es nicht schade, auf der einen Seite, weil es ein Publikum anspricht, das diese Besonderheit, die vom Ankommen bis zur Wahrnehmung der Aufführung und den Gesprächen danach mit dem Ensemble geht. Und diese Besonderheit, die ist da, was die Theaterästhetik betrifft und die Inszenierung und das Zusammenkommen von Teams. Da würde ich sagen, es ist eine Wahrnehmung von der Ästhetik eines Theaterstücks ist, wie an jedem anderen Theater auch.
Vielleicht müssen wir vorher noch mal klären, Frau Nissen-Riswani, wie Ihre Arbeit konkret aussieht. Ich nehme an, dass sie sich dann doch unterscheidet vom herkömmlichen Theater.
Ja, es ist so, dass in dem Inszenieren und im Vorbereiten einer Produktion es ist sehr vergleichbar mit anderen Theatern. Also es ist die Vorbereitung, die Organisation, die damit zusammenhängt, die Idee überhaupt für das Stück, das Entwickeln der Stückfassung mit dem Ensemble. Und was ein Unterschied ist, würde ich sagen, ist der starke und enge Kontakt auch mit sozialen Strukturen innerhalb der Institution des Klabautertheaters. Also es ist eine Werkstatt, in dem die 12 Ensemblemitglieder angestellt sind. Damit einhergeht auch eine starke Zusammenarbeit, also ein Sozialarbeiter ist mit dabei, der die Belange der Ensemblemitglieder persönlicher Art bespricht und auch sich darum bemüht und kümmert, dass es zum Beispiel die Fahrten zur Probe, also die Proben sind das auch ein Unterschied zu anderen Theatern, also sehr in einem Zeitslot, das ist so von 9 bis 15 Uhr und es wird entweder geprobt zu dieser Zeit oder abends gespielt. Aber es gibt nicht diese Aufteilung, wie es sonst oft an Theatern ist, dass es so zwei Probeneinheiten gibt, eine am Vormittag und eine am Abend, weil es so auch auf die Belange Rücksicht nimmt in einer anderen und stärkeren Form und da auch so eine Zusammenarbeit stattfindet.
Was ist das denn überhaupt für ein Publikum, das ins Klabauter Theater kommt?
Also es ist sehr gemischt. Also es gibt ein Stammpublikum, kann man sagen. Also das Theater ist an diesem Ort in Bockfelde seit 2006. Und es ist ein Netzwerk, was auch um das Ensemble herum ist. Das sind Familien, das sind Freunde, das sind Bekannte. Das ist das eine. Und die andere Seite ist, dass es ein Theaterpublikum ist, was interessiert ist an den Inszenierungen. Also die dann auch aus dem Netzwerk der freien Szene arbeiten viele Künstlerin dort am Haus, und meine Wahrnehmung ist, dass durch jede Inszenierung kommt wieder ein Publikum dazu, und die gucken sich dann aber auch andere Inszenierungen an, und so vermischt sich das. Und dann gibt es aber auch Publikum, das darüber liest in einer Anzeige. Aber es gibt einen, das ist vielleicht ein Unterschied auch zu Theater, manchmal ein sehr starkes Stammpublikum und Netzwerk.
Aber ist das ein theatererfahrenes Publikum oder sind das tatsächlich auch Menschen, die zum ersten Mal ins Theater gehen, weil es auch ja vielleicht auch eine andere Erfahrung von Theater verspricht?
Also ich würde sagen, wirklich beides. Also es gibt sehr oft, dass es Gruppen sind, die in das Klabautertheater kommen, zum Beispiel aus Berufsschulen. Also es war jetzt gerade eine Gruppe von FSJlerinnen da aus Bad Schwartau, 30 Personen, die jetzt überhaupt noch nicht in Kontakt waren mit einem Ensemble, mit Schauspielern, mit Beeinträchtigungen. Und dann ist es so eine offene Probe und auch dann oft ein Gespräch mit dem Publikum. Und das ist dann so ein Publikum, was weder so Theaterfachpublikum ist, noch vorher schon jemanden gekannt hat. Also das ist auch sehr typisch am Klabauter Theater, dass es so Interesse hat an Gruppen, die dort sich Aufführungen angucken, oder an Schulklassen auch. Und da ist es oft auch, dass es dann umgedreht wird, dass das Ensemble mit den Schülerinnen arbeitet. Also sozusagen umgekehrt, dass das Publikum in einem Workshop mit aktiv ist.
Sie benutzen ja auch den Begriff des postinklusiven Theaters. Vielleicht müssen Sie noch mal erklären, was das eigentlich genau heißt. Der Begriff der Inklusion, den wir ja auch aus dem Bildungsbereich kennen, ist der für Sie nicht passend?
Es kommt daher, es ist aus einer Tagung heraus entstanden, der Begriff von der Universität Hamburg mit Martin Jörg Schäfer zusammen. Und da geht es darum, dass in diesem Begriff eine bestimmte Loslösung und auch Befreiung, was die künstlerische Arbeit betrifft, von einer Festlegung auf dieses inklusive Element, was in dem Theater da ist und was auch eine Rolle spielt, aber das ist, was die Erarbeitung der Produktionen und das Spielen und die Begegnung mit dem Publikum und auch das Publikum andersrum, die Wahrnehmung der Inszenierung, dass das sich lockert, auflöst und auch ein Stück weit in Vergessenheit geraten kann. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich, dass es ein Ensemble ist mit Personen mit Beeinträchtigung. Das wäre jetzt auch Quatsch, also, um zu sagen, dass es nicht der Fall ist. Aber es ist in der Ästhetik und in der künstlerischen Arbeit spielt es überhaupt keine Rolle. Das merken wir auch bei den Proben. Es spielt eine Rolle, dass es gewährleistet ist, dass jeder gut zur Probe kommen kann oder dass es Ensemblemitglieder gibt zum Beispiel, die den Text nicht lesen, sondern ihn über Hörkassette oder Hörbeispiele lernen oder in die Probenarbeit reinkommen, aber es spielt für die Arbeit selber, die sich dadurch etwas verändert und verschiebt, in der künstlerischen Ausstrahlung keine Rolle.
Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem für alle Beteiligten auch eine Frage ist, wie man eigentlich sozusagen das Ausstellen von Schauspielerinnen und Schauspielern mit Beeinträchtigung vermeidet.
Das finde ich eine ganz interessante Frage, weil ich erlebe es im Moment am Klabautertheater so, dass das Publikum ist schon sehr nah am Ensemble. Also wir haben oft Inszenierungen jetzt, wo der Raum insgesamt bespielt wird, also wo es nicht eine reine Betrachtersituation ist, dass man auf den Stühlen sitzt und schaut sich das Bühnengeschehen auf dem Bühnenraum an, sondern sitzt mit im Raum. Oder wie bei Fenster zum Beispiel, wo es um Voyeurismus geht, also wo es in dem Stück auch darum geht, um diese Betrachtung, dass beobachtet wird und was der Blick bedeutet. Also dass es mit hineingenommen wird in die Idee der Inszenierung. Und das wäre die Hoffnung, dass es durch dieses Hineintauchen in die Atmosphäre und in das Ereignis einer Inszenierung gar nicht dazu kommt, also so sich zurückzulehnen und in einen Voyeurismus zu kommen.
Es ist ja, und ich habe es vorhin auch schon angesprochen, viel die Rede davon, dass Besucher eben nicht mehr ins Theater zurückkommen wie vor der Pandemie. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass vielleicht doch sehr oft das bildungsbürgerliche Publikum im Theater angesprochen wurde oder wird, also die eigene Blase, und wollen Sie das vermeiden?
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein Verlassen auch auf ein Publikum, das, wenn man das bürgerliche Publikum nimmt, was in der Zusammensetzung natürlich auch immer wieder in Generationen nachkommt, aber auch altert auf der einen Seite, aber auch die Perspektiven, die angesprochen werden, die auf der Straße liegen oder in den gesellschaftlichen, in den Krisen liegen, die gerade da sind, dass das so viele Personen betrifft und dass man an dieser Stelle das öffnen sollte oder viele sind auch schon dabei, das zu öffnen und dass dadurch sowohl in der Ästhetik und in der Inhaltlichkeit als auch dann im Reichen, im Publikumskreis sich erweitert und Parallelwelten angesprochen werden, ins Gespräch zu kommen mit dem Publikum und es auch zu überraschen oder anzusprechen.
Karin Nissen-Riswani ist die künstlerische Leiterin des Hamburger Klabautertheaters, wo Schauspielerinnen und Schauspieler mit Beeinträchtigung auf der Bühne stehen. An Goethes Geburtstag, also am 28. August, werden seit 1955 jährlich die Goethe-Medaillen verliehen, das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik und einer der wichtigsten Preise der auswärtigen Kulturpolitik. Anlässlich des Festaktes heute Morgen sprachen unter anderem die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, und Außenministerin Annalena Baerbock. Vergeben wurden die diesjährigen Auszeichnungen an die Historikerin Tally Nates aus Südafrika, an Nimi Ravindran und Shiva Pathak vom Theaterkollektiv Sandbox Collective aus Indien und an den Multimedia-Künstler Mohamed Abla aus Ägypten. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhardt, hat Abla und dessen Tochter getroffen.
Im Trubel der Vernissage entziffert Noura Simoni Abla einen arabischen Satzfetzen auf einem Bild von Mohammed Abla, der übersetzt.
45 Millionen Viagra-Tabletten, die nach Ägypten geklaut werden.
Geschmuggelt werden, okay.
Noura Simoni Abla ist nicht nur Mohammed Ablas Tochter, sondern auch die Kuratorin der Ausstellung in der Weimarer Galerie Eigenheim. Die Collage zeigt Passanten auf einer Straße, einen Polizisten mit Gummiknüppel, Fragmente einer 5-Dollar-Note sind zu erkennen, arabische Schlagzeilen überschreiten das ganze Bild.
Das kann ich nicht lesen, aber das ist auch etwas Typisches, das in seiner Arbeit immer wieder kommt. Das ist eigentlich Text, aber er ist nicht unbedingt zusammenhängend. Wenn man nicht arabische Schrift lesen kann, ist es gar nicht so wichtig. Also klar hat es für ihn eine große Bedeutung, aber es ist einfach mehr so, man sieht, dass es ein Statement ist und das ist schon wichtig genug für ihn. Und die Ästhetik der arabischen Schrift ist halt das, was auch sehr wichtig ist.
Die kleine Ausstellung mit dem Titel Wörter halten zeigt Arbeiten auf Papier, Fotografien, Drucke, Malerei, Collagen. Immer stehen Menschen im Mittelpunkt. Vieles, eher alles ist politisch, die Dollarnoten tauchen oft auf. Polizisten, Soldaten. Der 1953 im ägyptischen Nildelta geborene Mohammed Abla hat in Ägypten, in Wien und Zürich Kunst studiert und lange im niedersächsischen Walsrode gelebt. Die in Weimar gezeigten Bilder sind zwischen 1999 und 2015 entstanden. In einer politisch bewegten Zeit in Ägypten, erzählt Abla im Gespräch zur Vernissage.
Es gab in dieser Zeit viele Oppositionen, Zeitung, Presse. Man konnte ein bisschen sprechen und man konnte sich durch die Medien ausdrücken und so. Und dann habe ich die Texte von der Zeitung genommen und habe ich in meinen Bildern, weil nachher, wenn es Probleme gibt, dann sage ich, das sind nicht meine Texte, das sind von der Zeitung. Das habe ich nicht gemacht. Das sind alles in der Zeitung. So.
Dennoch könne er die meisten dieser Arbeiten heute nur im Ausland zeigen. In Ägypten betreibt Mohammed Abla das Fayyum Arts Center, einen Ort, in dem junge Künstler aus aller Welt zusammenleben und arbeiten. Dort hat er auch das erste Karikaturmuseum im Nahen Osten und Nordafrika begründet. Immer wieder setzt er sich für den Erhalt von gewachsenen Nachbarschaften in Kairo ein, die von Abriss bedroht sind. Gerade für solche Aktivitäten ehrt ihn das Goethe-Institut mit der Goethe-Medaille, sagt die Vorsitzende der Jury, Christina von Braun.
Die Art, wie er in einem Land, das so autoritär regiert wird und schon lange immer wieder es schafft, sein eigenes Territorium abzustecken und damit auch für andere Intellektuelle und Künstler internationale Beziehungen herzustellen und Diskussionen anzufangen. Man konnte sehen, wie Kunst eben auch Türen öffnet, wo man denkt, alle Türen sind geschlossen.
Mohammed Abla stellt international aus, zeigt der Welt die ägyptische Gesellschaft und deren Kämpfe. Während der Arabellion 2011 stand er mit einem Zelt auf dem Tahrirplatz in Kairo, verteilte Informationen, vermittelte, porträtierte Menschen in der Revolution. Später saß er in der Kommission der 50, die eine neue Verfassung für Ägypten ausarbeiten sollte.
Ich meine, die Idee war interessant. Das erste Mal in der Geschichte, in der ägyptischen Geschichte, dass ein Künstler oder ein Schriftsteller mit beteiligt an solcher Aktion. Ich habe gesagt von Anfang, ich will in den Teil von Freiheit, von Rechte und Freiheit. Jeden Tag haben wir 100 von Leuten eingeladen zu uns als Kommission und wir haben sie gefragt, was sie sich wünschen von der neuen Verfassung. Und durch diese Erfahrung habe ich tausend von Leuten jeden Tag, Kinder und behindert und Nubien und Fischermann und Arbeiter. Ich wollte auch Geschichte hören. Und für mich, alles, was ich mache, für Kunst. Und ich sammle viele Geschichten, dass ich nachher male. So.
Auch wenn die heutigen Machthaber nicht viel vom Verfassungsentwurf der Kommission der 50 hielten, die Vermittlung von Kunst für die Freiheit ist Mohammed Ablas Lebensaufgabe.
Kinder und Künstler, beide, sie retten die Welt. Nur Kinder und Künstler können die Welt retten. Wenn wir wirklich an Zukunft denken, dann müssen wir mit Kindern beginnen.
Henry Bernhard über den ägyptischen Künstler Mohammed Abla, der heute in Weimar mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde und der, wir haben es gerade gehört, fest daran glaubt, dass sich die Welt mit Kunst verändern lässt. Wir dachten, wir könnten die Welt aus den Angeln heben. Das glaubten auch die vielen Frauen, die sich an der friedlichen Revolution und in der Zeit nach der Wende engagiert haben. Ihre historische Rolle ist bislang wenig beleuchtet worden. Das will eine Ausstellung in der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße nun ändern. Am Wochenende ist sie eröffnet worden und unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, hat sie gesehen und mit der Kuratorin und Zeitzeugin Jeanette Toussaint gesprochen.
Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd. Genau, das ist die Idee gewesen. Naja, also wenn wir jetzt uns von der Bundesrepublik sozusagen übernehmen lassen, dann kann es sein, dass die Frauen durchaus weniger Arbeit bekommen und mehr für die Familie da sein sollen. Also dieses Ernährerprinzip sich wieder durchsetzt, das wollten natürlich viele Frauen in der DDR überhaupt nicht.
Jeanette Toussaint ist die Kuratorin der Potsdamer Ausstellung »Wir dachten, wir können die Welt aus den Angeln heben«. Eine Schau, die an die wilde Ostdeutsche, speziell die Potsdamer Frauenbewegung, erinnern will. Der Titel der Ausstellung ist an eine Aussage des Mathematikers Archimedes angelehnt und soll den Elan und die Aufbruchsstimmung der Zeit von 1989-90 symbolisieren.
Dieses »Wir dachten, wir können die Welt aus den Angeln heben«, das beschreibt eigentlich diese Möglichkeiten, die in diesem Umbruch, in dieser Erfahrung, ein Staat löst sich auf, ich bin daran beteiligt, ich kann Neues mitschaffen, liegt. Ich glaube auch, andere, die in dieser Zeit sich engagiert haben, finden sich da, glaube ich, wieder.
Noch im Sommer 1989, nach den gefälschten Kommunalwahlen des SED-Regimes, beginnt die gelernte Blumenbinderin Jeanette Toussaint sich politisch zu engagieren. Ihr Thema: die Frauenrechte. Im Dezember 1989 ist sie dann eine der Gründerinnen der unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen.
Das erste Frauentreffen fand am 10. Dezember 1989 statt. Da war die Mauer schon gefallen, klar, die Stasi war noch aktiv. Die Angst war da. Und das machte sich in der Initiative bemerkbar.
Noch Ende 1989 hatten Frauen Angst vor einer Unterwanderung und Beobachtung durch die Stasi, ergänzt Toussaint. Als Teil des Netzwerks Unabhängiger Frauenverband beteiligt sich später die Initiative Potsdamer Frauen am 18. März 1990 bei den ersten freien Volkskammerwahlen der DDR ohne großen Erfolg zu haben. Die Rolle der Frauen in der friedlichen Revolution ist in der breiten Öffentlichkeit wenig bis kaum bekannt, weshalb das Geschichtsbild nochmal geschärft werden soll. Denn auch die Kirche als Ort der Transformation sowie die Bürgerrechtsbewegung wird männlich dominiert. Frauen hatten nur wenige Chancen, mit ihren Forderungen durchzudringen, unterstreicht Kuratorin und Zeitzeugin Jeanette Toussaint.
Das war auch schon in den Oppositionsbewegungen, in den beginnenden Bürgerrechtsbewegungen ziemlich deutlich, dass, wenn es um Macht geht, die Männer relativ schnell wieder das Sagen haben.
Eines der Anliegen der Frauen damals: der Kampf gegen häusliche Gewalt. In der DDR war das Thema komplett tabuisiert. Noch im Sommer 1989 formuliert die heute 54-jährige Beate Müller erste Konzepte zum Aufbau von Frauenhäusern.
Ich hatte einfach genug Kontakt zu Frauen, denen es richtig schlecht ging und die viel erfahren haben. Und das war so einer, der mich sehr berührt hat und der mir sehr wichtig war, für diese was zu tun. Und das haben wir auch ganz schnell gemacht. Also schon im Januar 1990 gab es erste Plätze für Frauen.
Zu DDR-Zeiten wurde Beate Müller aus politischen Gründen ein Medizinstudium verwehrt. Unter dem Dach der Kirche macht sie dann eine Ausbildung zur Gemeindepädagogin. Heute ist sie die Leiterin der Potsdamer Telefonseelsorge. Aufgeblättert werden in der Schau, die auch die Ergebnisse eines 2019 gestarteten Forschungsprojekts sind, die Biografien von 17 Zeitzeuginnen. Zu sehen sind Flugblätter, Transparente, Protokolle des runden Tischs, in dem die Frauen ihre Forderungen nach gleichberechtigter politischer Teilhabe formulieren. Zum Vorschein kommt eine Melange aus Euphorie, Enttäuschung, aber auch Resignation, weil eben nur ein Bruchteil der Vorstellungen der politisierten ostdeutschen Frauen aus der Umbruchszeit von 1989-1990 umgesetzt werden konnten. Dennoch deutlich wird, ohne Frauen ist kein Staat zu machen, schon gar keine friedliche Revolution. Das ist, wenn man so will, letztlich auch die zentrale Aussage der Potsdamer Ausstellung. Wir dachten, wir können die Welt aus den Angeln heben.
Christoph Richter über die Ausstellung, die er gerade selber nochmal genannt hat. Wir dachten, wir könnten die Welt aus den Angeln heben, in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam. Und die Kulturmeldungen mit Henning Hübert beginnen mit Bilanzen von Kulturveranstaltungen.
Die lange Nacht der Museen in Berlin hat bei ihrer ersten Ausgabe seit Pandemiebeginn wieder die gewohnten Besucherzahlen erreicht. Bis heute früh 2 Uhr gingen mehr als 40.000 in die 70 Museen. Comeback gelungen, bilanzierten die Veranstalter vom Computerspielemuseum bis zum Humboldt-Forum. Sehr zufrieden nach finalen Höhepunkten in Kiel und Lübeck ist auch das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Gut 200 Konzerte und Veranstaltungen, davon mehr als die Hälfte ausverkauft. 165.000 Eintrittskarten gingen weg, was eine Auslastung von 84% macht. Intendant Christian Kuhn sprach von einem unglaublichen Erfolg, von dem er noch vor wenigen Monaten nicht zu träumen gewagt habe. Allein Porgy & Bess gestern Abend in Kiel lockte 3.200 Besucher an. Auch die Bad Hersfelder Festspiele gehen zu Ende. Da lag die Gesamtauslastung bei gut 71%. Nach Oranienburg bei Berlin an die Opfer des sowjetischen Speziallagers im vorherigen KZ Sachsenhausen ist mit Gedenkveranstaltungen erinnert worden. Außerdem gibt es jetzt ein Online-Totenbuch mit den Namen und Daten von fast 12.000 Menschen. Sie starben überwiegend an Hunger und Krankheiten. Für die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ist das Online-Totenbuch ein wichtiger Baustein in der Auseinandersetzung mit den Folgen der NS-Diktatur sowie der sowjetischen Besatzungs- und Unterdrückungspraxis. Es gelte, den anonymen Massengräbern verscharrten Menschen ihren Namen wiederzugeben. In dem Speziallager hatten nach den Nazis die Sowjets ab August 1945 bis 1950 wieder Menschen inhaftiert, rund 60.000. Die Gedenkstättenstiftung sagt, es waren überwiegend NS-Funktionäre, aber auch politisch missliebige und willkürlich Verhaftete. Beim Gedenken heute zum 77. Jahrestag der Einrichtung des sowjetischen Speziallagers sprach eine Überlebende für die mehr als 100 dort in dieser Zeit geborenen und mitinhaftierten Kinder. In der Debatte um Rassismus in Indianerbüchern kommt die Petition der Karl-May-Gesellschaft und der Karl-May-Stiftung gut an. Bislang haben mehr als 4.000 den offenen Brief »Ist Winnetou erledigt?« unterzeichnet. Der Brief argumentiert mit dem Romanautor und nicht den viel jüngeren Filmen. Karl May sei heute eine lohnende Lektüre, gerade weil in seinen Texten Vorurteile vorausgesetzt, verbalisiert, bekämpft und überwunden werden. Der Abenteuerautor verdiene eine differenzierte Betrachtung und sei keineswegs überholt. Der Verlag Ravensburger hatte entschieden, Bücher zum Film »Der junge Häuptling Winnetou« aus dem Programm zu nehmen. Gestern titelte die Bild-Zeitung sogar mit der Forderung »Kanzlergipfel, geh wegen Winnetou«.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hübert. Steigende Energiepreise und die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger entlastet werden können, das ist ein Thema in den Informationen am Abend mit Josephine Schulz. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.